hört man Bergsteigern wie Reinhold Messner zu, dann kann man dem Glauben verfallen, dass Berge eine Religion an sich, ein Gott an sich für manche sein können. Sie schwärmen von der Majestät dieser Erhebungen und diese Majestät kann ja keiner von uns leugnen. Und schon in der Bibel wird davon geschwärmt, irgendwie, dass es in uns etwas bewirkt. Zum Beispiel im Psalm 121 fragt sich der Autor: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Doch Berge sind letztendlich Schöpfung. Sie sind nicht der Schöpfer. Auch wenn aufgrund ihrer Erscheinung sie uns Bewunderung, Respekt oder sogar Furcht einflößen. Und ich mag Berge. Ich habe festgestellt, dass wenn ich irgendwo hinfahre und irgendwo wirklich auf einem Hügel, auf einem Berg sein kann und ich einen freien Blick habe, da lebt meine Seele auf. Und ich habe das zwar hier noch nie in Eisenhüttenstadt gemacht, aber es ist auf meiner To-Do-Liste. Ich will irgendwann mal auf die Diehloer Berge steigen, zu dem Fernrohr gehen und dann auch den Panoramablick hier auf diese Stadt genießen. Denn es ist schon etwas ganz Besonderes, oben auf einem Berg zu sein. Und von so einer ganz besonderen Bergerfahrung will ich heute reden. Die Rede wird von Jesus sein, wie er auf einem Berg das erlebte, was wir die Verklärung Jesu nennen, kurz vor seinem Tod und Auferstehung. Und der heutige Predigttext ist im Markus-Evangelium zu finden, Kapitel 9, die Verse 2 bis 9. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns 3 Hütten bauen, die eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Amen. Die erste Frage, die einem meiner Meinung nach ganz natürlich in den Sinn kommt, die schießt geradezu einem in den Kopf hinein, ist die folgende: Was um alle Welt ist hier gerade passiert? Wovon redet Markus hier? Und wenn wir an dem Tag diese Frage Petrus, Jakobus und Johannes gestellt hätten, dann bin ich mir sehr sicher, sie hätten auch nicht recht gewusst, was sie darauf antworten sollen. Und dabei waren sie doch sogar Augenzeugen. Manche Fachleute versuchen sich an der folgenden Erklärung: Dies sei ein Auferstehungsbericht, kunstvoll eingebettet in die Erzählung über das Leben Jesu. Aber das kann nicht richtig sein, denn die Auferstehungsberichte haben ganz bestimmte eindeutige Merkmale, die hier in diesem Bericht komplett fehlen. Zum Beispiel, zu Beginn einer der Auferstehungsgeschichte ist Jesus weg, nicht zu finden. Dann trifft er auf seine Nachfolger und er redet von Dingen, die für das Auferstehungsereignis bedeutend sind. Hier in diesem Bericht fehlen diese eindeutigen Merkmale. Und zusätzlich müsste man die Frage beantworten, was Mose und Elia hier verloren haben. Was haben sie mit der Auferstehung zu tun? Zur Auferstehung passt dann auch nicht, was Petrus erzählt da von dem Bauen der 3 Hütten. Und als Antwort, wenn es um die Auferstehung gehen würde, hätte Jesus etwas gänzlich anderes gesagt, als das, was er hier gesagt hat. Manche anderen wiederum sagen, das ist hier eine erfundene Geschichte, symbolhafter Charakter, die Urkirche. Also die frühe Kirche, die hätte sich das erdacht. Aber auch da passt nicht zusammen. Beachtet doch bitte, wie detailliert Markus berichtet. Er sagt, nach 6 Tagen. Petrus wiederum redet Jesus mit Rabbi an und die Urkirche hat Jesus nie mit diesem Titel angeredet. Sie hat andere Titel für ihn benutzt. Und Petrus' Vorschlag, auf dem Berg etwas zu bauen, quasi zum Festhalten des Geschehenen, ist in einer Auferstehungsgeschichte völlig fehl am Platz. Deshalb, ich habe einfach die Methode von Sherlock Holmes angewandt. Sherlock Holmes sagte, man schließt alles aus, was unwahrscheinlich ist, und selbst wenn es total hirnrissig ist oder völlig verrückt ist, was übrig bleibt, weil es das ist, was übrig bleibt, das muss dann wahr sein. Ich habe alles Unwahrscheinliche aus dem Weg geräumt. Also bleibt nur die eine logische Schlussfolgerung, das, wovon Markus hier redet, das ist tatsächlich so passiert. Und wenn es tatsächlich so passiert ist, dann ist die nächste Frage, okay, aber was ist denn dann jetzt dort oben auf dem Berg passiert? Markus, zusammen mit Lukas und Matthäus, dort sind ja die Paralleltexte zu finden, berichtet, dass dort oben auf dem Berg etwas passierte, was über das Alltägliche, über das Normale hinausging. Ein Berg stellt in der Bibel oftmals den Ort dar, an dem Gott sich den Menschen offenbarte. Auf dem Berg Moria verbot Gott Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Auf dem Berg Sinai erhielt Mose von Gott die Gebote, das gesamte Gesetz Gottes. Auf dem Berg Horeb begegnete Gott dem Elia und stärkte ihn, als der in einer Depression gefangen war. Eine Wolke wiederum steht für die Anwesenheit Gottes, zum Beispiel bei dem Auszug aus Ägypten. Jesus in der extrem glänzenden Kleidung wiederum erinnert uns daran, dass Gott selbst in einer leuchtenden Feuersäule zu finden war, als er mit seinem Volk zog. Petrus, Jakobus und Johannes, wie auch jeder andere Hebräer zu der Zeit, wussten all dies. Sie konnten diese Zeichen deuten. Ihnen war klar, dass all diese Zeichen darauf hindeuten, dass Gott selber hier anwesend ist. Und wenn wir einen Blick in das Lukas-Evangelium werfen, dann wird das Bild noch klarer, denn Lukas liefert mehr Details. Lukas berichtet, dass Jesus zu Gott betete. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Das heißt, die Gemeinschaft, die Jesus mit seinem Vater im Himmel teilte, veränderte sein Aussehen, so wie es auch schon Mose passiert ist, damals, als er auf dem Berg Sinai Gemeinschaft mit Gott erlebt. Und als er runterkam, das Volk sagte, hey, wir können dich gar nicht anschauen. Lukas betont dann noch, dass die drei Jünger eingeschlafen waren. Und dann, als sie aus dem Schlaf aufgeschreckt sind, verfolgten sie vollkommen überrascht und sogar verängstigt diese Ereignisse um Jesu Verklärung herum. Und auf Petrus hatte die Verklärung so einen Eindruck hinterlassen, dass er dieses unnütze Zeug über die drei Hütten stammeln konnte. Und dies ist der Bericht, ja, das ist die Zusammenfassung von dem Bericht der Augenzeugen, was auf dem Berg geschehen ist. Aber Markus, Lukas und Matthäus lassen keinen Zweifel daran, dass das, was sie beschreiben, so tatsächlich passiert ist. Und nachdem das geklärt ist, ist dann die Frage, wenn das so passiert ist, was bedeutet dann dieses Ereignis? Mose und Elia stehen in der jüdischen Geschichte oder für die Juden, für das Gesetz und die Propheten. Also quasi für das damals bekannte Wort Gottes. Und Mose und Elia halten beide sehr wichtige Rollen innerhalb des Reiches Gottes. Beide repräsentieren den besonderen Wunsch und Willen Gottes, uns Menschen nicht verloren gehen zu lassen, sondern uns zu retten und in Gottes himmlisches Reich zu führen. Mose führte das Volk Gottes aus der Sklaverei in Ägypten heraus, hin zu dem verheißenen Land des Friedens und des Wohlstands. Elia wiederum war zugesagt, dass er den Weg des Herrn vorbereiten wird, damit wir Menschen den König der Könige angemessen in unserem Leben und in unserem Herzen empfangen. Und beide verließen unsere Welt auf eine sehr ungewöhnliche Art. Als Mose starb, da bestattete Gott ihn höchstpersönlich. Und Elia wiederum, er fuhr in den Himmel hinauf, ohne den Tod erlebt zu haben. Und das müssen wir im Auge behalten, denn Lukas erwähnt in seinem Evangelium, worüber diese zwei mit Jesus sprachen. Dort steht, Mose und Elia erschienen in Herrlichkeit und redeten von Jesu Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das heißt, diese zwei besonderen Diener Gottes dienten Gottes Sohn Jesus Christus, bevor dieser seine schweren Schritte im Garten Gethsemane und auf dem Hügel Golgatha tun musste, bevor Jesus verraten, ans Kreuz geschlagen, von den Toten auferstand und dann am Himmelfahrtstag von unserer Welt wegging. indem er in den Himmel hinauffuhr. Von diesem Ende, über Jesu Ausgang in Jerusalem, sprachen Mose und Elia mit Jesus, quasi als Ermutigung. Ich weiß es nicht, ob ihr vor Jahren vielleicht hier in der Imang, die der über Ivan Moiseev mal gelesen habt. Ich glaube, das Buch wurde herausgegeben, Gib nicht auf, Vanya, oder irgendwie so Vanya als die Koseform für Ivan. Das war ein 18-jähriger Moldawier in die Rote Armee eingezogen, der dabei erwischt wurde, mehr oder weniger erwischt wurde, wie er die Bibel las, was ja verboten war. Und dann setzte für ihn jahrelange Folter, Verhöre und so weiter, bis er am Ende wegen seines Glaubens wirklich umkam. Und Ivan Moiseev berichtete einmal, als er auf dem Weg zu einem solchen Verhör war, dass er einen riesengroßen Stern am Himmel sah und der wurde immer größer, größer, größer und kam auf ihn, nieder und es entpuppte sich als ein Engel, der ihn stärkte, ermutigte und Kraft gab für das, was auf ihn wartete. Das heißt, das ist Realität. Das heißt, dass in unserer Welt etwas aus dem Üblichen, über das Alltägliche hinausgehend, etwas in unserem Leben trifft, weil unser Gott ist ja jemand, der über das Übliche, über das Alltägliche ja hinausgeht. Und so auf diesem Berg der Verklärung Jesu merkt Petrus, dass etwas ganz Besonderes um ihn herum geschieht. Und so ruft er aus, Jesus, ich will diese drei Hütten bauen. Im Grunde genommen betont und sagt ja nichts anderes, als dass dieser Moment so schön ist. Er möchte ihn für die Ewigkeit einfangen. Ein solcher Moment soll nie vergehen. Ich kenne auch solche Momente. Meine zwei ältesten Töchter, die machen ja gerade Abi und so habe ich an mein Abitur denken müssen. Als einen besonderen, ganz besonderen Moment erinnere ich, oder dass der Abitag ein ganz besonderer Moment war. Daran erinnere ich mich. Der Moment war so schön, aber auch so schwer, denn ich wusste, dass ich bald meine guten Freunde wahrscheinlich nie mehr wiedersehen werde. Denn ich ging auf das lettische Gymnasium in Münster, Westfalen, eine Internatsschule für Letten aus der damaligen freien Welt. Ich wusste, dass nach dem Abi wir uns in alle Winde zerstreuen werden, weil wir aus allen Winden zusammengekommen waren. Und so an dem Tag hätte ich gern Hütten auf dem Schulhof gebaut, damit wir ja für alle Ewigkeit ja zusammenbleiben können. Und so erging es Petrus. Er verstand ja nicht mal mehr richtig, was er sagte. Er war erschrocken, aber diesen Moment einfangen, das wollte er dann doch. Und als Antwort auf ihn, da überschattete sie eine Wolke vollständig. Und aus dieser Wolke hörten sie dann eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Diese Stimme hatten die Jünger schon früher gehört, zum Beispiel als Johannes der Täufer Jesus getauft hatte. Gott der Vater redete damals die Anwesenden an und verkündigte der Welt damals, dass er seinen Sohn, diesen Sohn Jesus Christus, liebt. Und hier fügt Gott hinzu, was wir Menschen zu tun haben. Jesus zu gehorchen ist unsere Berufung. Und dann, wie mit dem Messer abgeschnitten, zack, ist das Ganze vorbei. Und die Jünger bleiben allein mit Jesus zurück. Dieses Ereignis ist so sonderbar, dass wir Gefahr laufen, uns so sehr mit den ganzen berichteten Details zu beschäftigen, dass wir aus den Augen verlieren können, weshalb Markus überhaupt sein Evangelium für die Nachwelt aufschrieb. Jesus befahl seinen Jüngern, Vers 9, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Wer das Markus-Evangelium von Anfang an gelesen hat, die Kapitel durch bis hier in Kapitel 9, der wird schon früher über diese Befehle Jesu gestolpert sein, dass Jesus seinen Jüngern gebot, nichts davon zu erzählen, zu schweigen, bestimmte Dinge für sich zu behalten, sie keinem weiterzusagen. Aber hier ist das erste Mal, dass Jesus sagt, erzählt es keinem weiter, schweigt, bis ich aus den Toten auferstanden bin. Das heißt, Jesus wusste, dass erst im Licht seiner Auferstehung die Jünger es werden begreifen können, was dort auf diesem Berg der Verklärung überhaupt geschehen ist. Und so schreibt Markus weiter ab Vers 10, und sie, das heißt Petrus, Jakobus, Johannes, behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn, Jesus, und sprachen, warum sahen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Hier in diesem weiteren Bericht über diesen Berg der Verklärung wird immer klarer, dass die Jünger sich überhaupt nicht sicher waren, was sie denken sollten, was ihre Gedanken sein sollten darüber, was Jesus überhaupt zu ihnen gesagt hatte. Auferstehen von den Toten? Lukas schweigt über diesen Abschnitt. Er berichtet nichts davon. Matthäus berichtet schon, aber er, wenn ihr den Bericht lest, er behandelt die Jünger mit Samthandschuhen. Nur Markus nimmt kein Blatt vor den Mund und bleibt seinen Quellen treu. Er berichtet, dass Petrus, Jakobus, Johannes nicht den geringsten Schimmer davon hatten, was Jesus mit der Auferstehung von den Toten gemeint hatte. Und Markus berichtet sogar weiter, dass die Jünger sich nicht mal getraut hatten, Jesus zu fragen. Sie fragen ihn dann schon etwas, aber was komplett anderes. Sie befragen ihn zu Elia und weshalb Elia kommen sollte. Und die Frage beantwortet Jesus. Ja, Elia musste zuvor kommen und er ist auch schon zuvor gekommen. Aufgrund der Bibel wissen wir, dass Johannes der Täufer diese Rolle Elias ausgefüllt hatte. Er bereitete den Weg für Jesus. Und nach der Ankunft, ja, Jesu hat auch Johannes ja viel gelitten. Er wurde auch verachtet, genauso wie Jesus später. Und darauf, auf das alles, wurde Jesus auf dem Berg von Mose und Elia vorbereitet, als diese mit Jesus darüber sprachen, was auf Jesus in Jerusalem warten wird. Und wir wissen, was auf Jesus in Jerusalem gewartet hat. Die Ostergeschichte berichtet uns davon. Einer der engsten Freunde Jesu wandte sich gegen ihn und verriet ihn an Feinde. Jesus wurde verlacht, geschlagen, verachtet, falsch angeklagt und letztendlich zum Tod verurteilt, nach römischer Sitte ausgepeitscht und schlussendlich ans Kreuz geschlagen, um dort zu sterben. Und das alles wissen wir. Aber dich, heute Morgen möchte ich fragen, ob du mir sagen könntest, ob du es weißt, weshalb Jesus sterben musste. Wie würdest du antworten? Du könntest vielleicht sagen, Jesus starb für unsere Sünden. In Ordnung, es stimmt ja auch, aber es ist nicht ganz das, was ich gefragt hatte. Diese Antwort ist sehr nah dran, aber keine Punktlandung. Und wenn jetzt in eurem Kopf so die Achterbahn losfällt, weil ihr sagt, was? Wir dachten, Amadeus wäre ein koscherer Prediger, jetzt kommt vielleicht raus, dass ihr sofort hier verschwinden müsste. Es geht mir um etwas ganz Bestimmtes. Ein anderer könnte ja sagen, stimmt es denn nicht? Jesus kam doch, um uns zu zeigen, wie Gott ist, und er kam doch, um sein Leben für uns zu opfern. Ja, aber es erklärt nicht ganz diese Antwort, weshalb Jesus sterben müsste. Sie zählt Fakten auf, aber zeigt nicht den wahren Grund auf, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist. Also weshalb musste Jesus sterben? Hat etwas mit den Eigenschaften Gottes zu tun. Gott ist gerecht, aber er ist auch voll Barmherzigkeit. Dies sind zwei Grundeigenschaften Gottes. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, wie kann das sein? Kann jemand im gleichen Augenblick wahrlich gerecht und auch wahrlich barmherzig sein? Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann kommen mir verschiedene Typen von Lehrern in den Sinn. Und ich bin mir auch sicher, dass du solche Lehrer gekannt hast. Bestimmt kennst du Lehrer, die gerecht oder streng waren. Sie gaben Hausaufgaben auf und wehe dir, wenn du diese nicht abliefern konntest. Und dann gab es auch Lehrer, die barmherzig waren. Bist du spät gewesen, nicht abgegeben, sie drücken ein Auge zu und sagen, alles gut. Ja, irgendwie, wir werden das schon irgendwie auf den Weg bringen. Bei den gerechten Lehrern war es so, bei den strengen Lehrern war es so, wenn du die Hausaufgaben nicht gemacht hattest, dann hattest du dir deine schlechte Note sehr gut verdient. Wenn du die Arbeit nicht abgeliefert hast und du bekamst vom Lehrer eine schlechte Note, hat der Lehrer gerecht gehandelt? Hat der Lehrer ein Auge zugedrückt, dann war er barmherzig, aber er war nicht gerecht. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gehen nicht Hand in Hand. Wenn Gott uns nach unseren Werken entlohnt und wenn er gerecht ist, dann wirst du bestraft werden. Das ist so sicher wie das Amen in dieser Kirche. Wunderst du dich deswegen? Gott ist heilig. Dies ist eine weitere Eigenschaft Gottes. Heilig zu sein bedeutet, dass er nicht das geringste Vergehen, nicht die kleinste Sünde in seiner Gegenwart duldet. Nicht, weil er es nicht möchte, sondern weil er es einfach per Definition nicht kann. Heiligkeit und Sünde schließen sich gegenseitig aus. Aber weil Gott gerecht ist, wird er jeden Sünder, jedes Vergehen, jeden Übeltäter zur Rechenschaft ziehen. Und du brauchst nur einmal gelogen zu haben und Gottes Urteil wird sein, fort von mir. In den Himmel wirst du nicht kommen. Aber Gott ist auch tatsächlich barmherzig. Die Bibel sagt, dass Gott nicht will, dass ein einziger Sünder verloren gehe. Die Bibel sagt, dass Gott will, dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also, wie kann denn dann dieser gerechte Gott, der jedes Vergehen, jede Sünde bestraft, barmherzig sein und uns vor der Strafe retten? Einer von meinen Freunden hat das Folgende erlebt. Vor vielen Jahren war er in der Schweiz Pastor. In seiner Gemeinde gab es auch einen Polizisten. Eines Tages parkte mein Freund falsch und als er zum Auto zurückkehrte, da entdeckte er hinter dem Scheibenwischer einen Strafzettel, ausgestellt von seinem Gemeindemitglied, dem Polizisten. Und ich hätte es mir nicht getraut, aber mein Freund wurde wütend. Er ging noch tatsächlich zu diesem Polizisten hin und beschwerte sich bei ihm und meinte zu ihm: Wie hast du es wagen können, mir einen Strafzettel auszustellen? Du weißt doch, wie viel das kostet und dass ich ja als Pastor kein großes Gehalt verdiene. Wie konntest du mir diesen Strafzettel ausstellen? Und mein Freund fragte sogar, ob der Polizist nicht einfach diesen Strafzettel zerreißen könnte und ihn sich so entledigen könnte. Und der Polizist erwiderte: Nein, das geht nicht. Ein schon ausgestellter Strafzettel geht ins Protokoll und die Strafe kann man deshalb nicht mehr aufheben. Aber was dann der Polizist tat, das hat meinen Freund wirklich überrascht. Der Polizist nahm den Strafzettel aus den Händen meines Freundes und bezahlte diesen selber. Gerechtigkeit wurde nicht gebrochen, aber Barmherzigkeit wurde auch gezeigt. Also weshalb musste Jesus sterben? Weil Gott gerecht und barmherzig ist. Wir haben den Tod verdient aufgrund unserer eigenen Vergehen. Wir sind in den Augen Gottes Sünder. Und wenn du ehrlich bist, dann bist du dir auch dessen bewusst. Wie oft habe ich in meinen Gedanken andere Leute angefahren, sie Idioten genannt? Zwar nur in meinen Gedanken, aber Jesus sagt, wenn ich nur meinen Bruder Blödmann oder Idiot nenne, dann ist es so, als ob ich ihn umgebracht hätte. Jesus sagte, wer auch immer einen anderen Menschen anschaut und dabei sich im Kopf vorstellt, wie toll es wäre, mit dieser Person im Bett zu landen, sagt Jesus, dadurch hat der Mensch die Ehe gebrochen. Wer nur einmal gelogen hat, der hat das gesamte Gesetz Gottes gebrochen und ist in Gottes Augen schuldig. Und wenn wir alle Menschen so sind, wer kann uns denn dann retten? Weil wir stecken doch alle im gleichen Boot. Keiner von uns ist doch ohne Schuld. Weshalb musste Jesus sterben? Weil Gott nicht nur gerecht ist, sondern auch Barmherzigkeit. Wenn er unseren Strafzettel aus unseren Händen nehme und ihn selber bezahlte, dann wäre Gerechtigkeit aufrechtgehalten, uns aber auch Barmherzigkeit gezeigt worden. Man könnte hier einwenden und sagen, na gut, aber Gott hätte ja auch sagen können, hier, Amnestie für alle, ihr geht alle straffrei aus. Aber dann denk doch mal an die Sache, wenn du ein Opfer wärst oder du ein Opfer bist und du weißt, die dir etwas Böses angetan haben, die werden nie dran kommen. Gott wird ein Auge zudrücken, Gott ist korrupt. Besteche ihn doch irgendwie. Und die mir das angetan haben, die werden davonkommen. Das ist nicht gerecht. in dieser Welt, die so fies ist, die so korrumpiert ist, da muss es jemand geben, der eine absolute Autorität besitzt. Und so, dass du davon ausgehen kannst, tue ich etwas Böses, werde ich bestraft, wird mir Böses angetan. So wie Gott sagt, Rache ist mein, ich werde mich rächen, die werden nicht davonkommen. Ja, Gott hätte vielleicht sagen können, hey, hier irgendwie so, wir machen eine Generalamnestie für alle, ist in Ordnung. Aber wenn er Sünde, wenn er Böses, wenn er Vergehen, wenn er Übertritte nicht bestraft, dann ist Gott nicht Gott. Er muss die Sünde bestrafen. Er muss das Vergehen bestrafen. Jesus musste sterben, weil Gott sowohl gerecht als auch barmherzig ist. Weil jemand diese Strafe auf sich nehmen muss, weil die Strafe definitiv kommen würde. Und weil es uns unmöglich ist, sie so zu bezahlen, dass Gott sagt, alles klar, ist der perfekte, vollkommene Sohn Gottes gekommen, der seine Herrlichkeit bei Gott nicht als Raub angesehen hat, dass er festhalten müsste. Sondern er war bereit und er hat es willig aufgegeben, um hier auf dieser Erde zu sein und um die Strafe auf sich zu nehmen, um den Strafzettel zu bezahlen, der für uns ausgestellt worden ist. Jesus musste sterben, weil Gott sowohl gerecht als auch barmherzig ist. Die Bibel sagt, dass Gott dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit du, wenn du an ihn glauben solltest, nicht verloren gehst, sondern du das ewige Leben in Gottes Himmelreich erhältst. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er dich richte, sondern ganz im Gegenteil, damit du durch ihn gerettet wirst. Denn wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wenn du nicht weißt, wie du diese Rettung ergreifen kannst, dann sprich mich darauf an nach diesem Gottesdienst. Und ich will dir gerne helfen, damit du auch diese Vergebung der Sünden erfahren kannst. Damit du das erleben kannst, was Jesus getan hat. Er hatte auf dem Berg der Verklärung Schweres vor sich. Und das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Denn es geht über das Übliche, das Normale, das Alltägliche hinaus. Und deshalb erlebte er auf dem Berg der Verklärung etwas Besonderes, das über das Normale und Alltägliche hinausging. Gott sandte Mose und Elia, um Jesus zu stärken und ihn auf das vorzubereiten, was auf ihn in Jerusalem wartete. Denn es war kein Zuckerschlecken. Das zeigt sein Schweiß, das zeigt seine Angst, ja, sein Angstschweiß im Garten Gethsemane, als er zu Gott betet und ihn anfleht und sagte, mach doch, dass dieser Becher an mir vorbeigeht. Er wusste, was kommt und es war hart. Aber gelobt sei Gott, dass Jesus uns so sehr liebte, dass er diesen Weg zu Ende ging. Und gelobt sei Gott, so wie Isolde hier vorher Gott gelobt hat über das 57. Hochzeitsjubiläum, dass wie Gott sie zusammengeführt hat, sie und Richard, oder auch Simon, wie erzählt hat, es gibt so dieser Spruch, es gibt keine Zufälle, es gibt nur Gottfälle. Dass wir im Nachhinein schon schauen können, wie Gott es irgendwie so gewoben hat, dass alles perfekt passiert ist. Und das ist dieser Gott, dein Vater im Himmel, der wusste auch, was auf Jesus war, der wusste auch, Sohn Gottes, perfekt und vollkommen. Aber das, was auf ihn wartet, ist so hart. Er braucht etwas, was ihm hilft, durch diese Zeit hindurchzugehen. Und dann auf die Herrlichkeit zu schauen, die dann auf einen wartet. Und deshalb kamen Mose und Elia als etwas ganz, ganz Besonderes und haben den Sohn Gottes gestärkt und haben dem Sohn Gottes gedient, damit er diesen Weg zu Ende gehen kann, der vor ihm liegt. Gelobt sei Gott, dass er das alles so arrangiert hat, auch in unserem Leben, dass wir seine Hand erkennen können. Gelobt sei Gott, dass er Jesus so sehr liebte, dass er ihn nicht allein ließ auf dem Weg, den er vor sich hatte. Und gelobt sei Gott, dass Jesus uns so sehr liebte, dass er diesen Weg ganz zu Ende ging. Unsere Hilfe, unsere Rettung kommt nicht von den Bergen. Das können sie gar nicht. Sie sind zwar wunderschön und majestätisch, aber doch nur Schöpfung. Unsere Hilfe aber in jeder Stunde unseres Lebens kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.